Mittlerweile sind wir schon bei der 5. Generation des Gels, das in den Implantaten ist. Es fühlt sich tatsächlich so an wie eine sehr natürliche Brust. Und ich habe Frauen, die mir immer wieder berichten, dass sie also schon nach 2 Monaten vergessen haben, dass das gar nicht ihr wirklich natürlicher Busen ist. Das ist immer die schönste Aussage.
Bunte Wickloss, Beauty Booster. Beauty Booster. Mit Jennifer Knebler und Dr. Julia Bergheim.
Die am häufigsten durchgeführte Schönheitsoperation bei der Frau weltweit ist die, na, habt ihr eine Idee? Es ist die Brustvergrößerung. Nun hört man immer über Vor-, aber auch über Nachteile. Und wir wollen uns heute auch damit beschäftigen, wie haben sich die Techniken und Materialien eigentlich über die Jahre entwickelt. Dr. Julia Bergheim ist da. Julia, was sind denn vielleicht, um mal in das Thema reinzukommen, die Beweggründe von Frauen, sich neue Brüste machen zu lassen?
Ja, es ist so, das betrifft ganz unterschiedliche Altersgruppen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen zu mir kommen. Und es ist nicht so plakativ, wie man das vielleicht manchmal in den Medien immer sieht, weil natürlich oft auch sehr pralle Dekolletés gezeigt werden und da die Kameras besonders drauf ausgerichtet sind. Also es ist so, junge Frauen kommen zu mir, so ab 18 eigentlich, wenn sie merken, dass überhaupt kein Busen wächst. Klassisch A-Cup. Ja, und die sich einfach mal einen schöneren, volleren, weiblicheren Busen wünschen für sich. Und dann vergrößern wir meist so auf B oder maximal C. Ja, und die haben so einen Leidensdruck, dass sie sagen, ihr Bikini ist leer, sie tragen 2 BHs, sie stopfen sich das aus mit Socken. Jetzt gibt's schon moderne Silikon-Brustimplantat-Fakes, die man auch einfach einlegen kann. Aber welche junge Frau will denn damit dauerhaft umlaufen oder geschweige denn sich vor einem Mann, das ist auch ein häufiger Beweggrund, dass diejenigen wirklich Knoten im Kopf haben, weil sie sich nicht weiblich fühlen. Und da kann man auch sagen, du siehst schön aus, deine Brust sieht toll aus, sie bewegen sich anders, sie benehmen sich anders, sie sind gehemmt, sie leben nicht das Leben, was eigentlich, sage ich mal, eine Frau, die einen ganz normalen Busen einfach nur hat, lebt. Das ist die jüngere Altersklasse. Und Frauen, die schon gestillt haben, nachdem die Kinder meistens so 10, 14 sind, also aus dem Gröbsten raus. Du kannst es sicher
nachempfinden. Das dauert noch ein bisschen. Oh, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, sagt man auch immer, gell? Da kommt doch ein bisschen was. Da bist du schon weiter, Julian.
Also diejenigen kommen dann eher, weil sie festgestellt haben, sie haben gestillt. Und es gibt Frauen, die wirklich durch das Stillen quasi ihr ganzes Drüsengewebe wie weggetrunken bekommen. Also das schmilzt weg wie Eis in der Sonne. Ich will jetzt nicht sagen, das ist bei allen so. Also bitte keine Angst. Stillt eure Kinder. Das ist wichtig. Das ist toll. Aber es kann eben sein, dass man danach kein Volumen mehr hat. Und wenn man sich vorbeugt und vielleicht ein tief ausgeschnitteneres T-Shirt oder auch einen normalen Ausschnitt hat, das ist dann leer. Also die Frauen kommen und sagen, ich habe nichts mehr im Dekolleté, es ist leer, ich fühle mich überhaupt nicht wohl, ich bin noch jung, ich will mich nicht immer nur bedecken, ich möchte gern auch nach dem Kinderwunsch wieder mein Leben leben, weil wir alle wissen, wir stecken ja auch viel zurück, wenn wir Kinder haben. Wir stellen uns selbst zurück und meistens, wenn sie dann doch durch die Pubertät durch sind, dann erinnern wir uns mal wieder so an uns selbst. Und das ist so der Grund, warum Frauen sagen, ja, ich möchte jetzt doch wieder ein bisschen mehr das Leben leben, was ich vorher hatte und das auch genießen können. Das wäre so der zweithäufigste Grund, warum Frauen das machen.
Wie hat sich der Brustwunsch, kann man das sagen, aus deiner Erfahrung im Laufe der Jahre bei Frauen verändert? Ich weiß, es gab so Zeiten, da ging es gefühlt, das, was wir jetzt so von außen hören, wie du es auch gerade gesagt hast, in den Medien, in Artikeln, was man liest, eigentlich immer nur um die Größe. Ja, man hat auch viele Brüste gesehen, wo man gesagt hat, ui, da ist jetzt aber ordentlich was drin. Oder viele auch, die unglücklich waren, weil sie gedacht haben, also wollte ich das ja irgendwie gar nicht. Also es ging gefühlt aber immer nur um Größe. Ja. Hat sich das Schönheitsideal, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, geändert? Ist das heute ein anderes? Geht es da vielleicht eher auch um Natürlichkeit, Proportionen? Aus deiner Erfahrung?
Ja, da kann man wirklich eine unglaublich rasante Entwicklung sehen. Also wenn man allein vom Herstellungsprozess ausgeht, das erste Brustimplantat wurde ja in den 60er Jahren in Texas einer Amerikanerin eingesetzt. Und es war rund und das Gel war relativ fest und starr. Davor gab es ja übrigens Experimente und die waren abenteuerlich. Ich selbst habe das gesehen, als ich im PJ in Hongkong war. Da wurde einer Chinesin Flüssigsilikon injiziert und ich konnte dabei sein, wie sie quasi 20 Jahre später dieses Silikon natürlich überall in den ganzen Körper ausgelaufen war und da auch furchtbare Reaktionen nach sich gezogen hat. So dicke Granulome, die konnte man gar nicht überall am Körper operieren. Also das ist mir noch sehr genau in Erinnerung. Aber jetzt mittlerweile, also hat man gesehen, dass man diese Hülle aus einem Silikon, das sehr belastbar ist, herstellt oder aus Polyurethan. Der Körper sieht das als inertes Material, also reagiert darauf am allerwenigsten. Und die Formen haben sich auch geändert und die Füllmaterialien, ja. Mittlerweile sind wir schon bei der 5. Generation des Gels, das in den Implantaten ist. Und das fließt also nicht mehr aus wie früher, wenn das Implantat vielleicht kaputt gehen sollte. Das ist also wie so ein Gummibärchen, das bleibt da an Ort und Stelle. Und es hat auch viel elastisch schönere Eigenschaften. Es fühlt sich tatsächlich so an wie eine sehr natürliche Brust. Und ich habe Frauen, die mir immer wieder berichten, dass sie also schon nach 2 Monaten vergessen haben, dass das gar nicht ihr wirklich natürlicher Busen ist. Das ist immer die schönste Aussage, wenn ich weiß, ja, nach der Abheilphase ist das Teil, man hat ein Empfinden, als sei das einfach ganz normal. Und es ist auch so, von den Größen her hat sich auch so viel getan, während früher ja eher nochmal so das Bild dieses runden, prallen, sehr abgesetzten Implantats im Kopf hat, vielleicht 300 Gramm oder sogar noch mehr, ist es ja jetzt so, dass wir in der Regel tropfenförmige, also anatomisch oder Tropfenformen, das ist dasselbe übrigens, Implantate haben, die noch viele Abstufungen haben. Und ich quasi als plastische Chirurgin, ich habe einen Katalog, also mein Hersteller hat einen Katalog, der 1500 unterschiedliche Formen, Größen, Höhen, 1500 verschiedene Varianten bietet. Queroveraler Tropfen, runde Basistropfen, rund, flach, hoch, extra hoch, und ich kann das alles wunderbar ausmessen und also auch der Frau dann wirklich so individuell auf den Körper projizieren quasi.
Das heißt, wie muss man sich das vorstellen, wenn man dann zum Beispiel jetzt zu euch in die Praxis kommt oder auch in andere Praxen, wo das eben angeboten wird? Sitzt man dann da und hält sich das quasi an? Oder weil ich weiß, wir haben einmal über Nasen gesprochen, da hast du zu mir gesagt, weißt du, Jenny, das ist ja eine Sache, wenn jemand zu mir kommt und sagt, so eine Nase will ich haben, und du sagst dann, ja, aber die sieht in deinem Gesicht ja vielleicht ganz anders aus. Das muss man ja auch erstmal dann sehen. Nicht jede Nase passt zu jedem Gesicht, auch wenn die vielleicht bei jemand anderem schön aussieht. Wie ist das bei der Brust? Also wenn ich stelle mir jetzt gerade vor, da sitzt eine Frau, die sagt, oh, die Form finde ich jetzt toll. Woher weiß man dann, ist das wirklich meine Form oder wie unterstützt du da? Wie muss man sich das vorstellen?
Also finde ich wichtig zu wissen, dass man nicht einfach nur ein Foto mitbringen soll und vielleicht dem Chirurgen oder der Chirurgin sagen soll, ja, ungefähr, das schwebt mir vor, und man redet nur theoretisch über Größen, weil weißt du, ob 250 Gramm kann bei der kleinen, schlanken, zierlichen Frau schon prall aussehen, und bei einer größeren Frau, die einen breiteren Oberkörper hat, da wird das quasi verschluckt, man sieht das kaum. Also ein Foto ist immer gut, schon mal als erster Hinweis. Zweitens, es gibt Programme, also auch Simulationsprogramme, wo man den Körper der Frau 3D fotografieren
kann. Das geht jetzt schon.
Ja, und man kann dann das Implantat im Prinzip im Katalog auswählen und kann das dann da rein projizieren. Aber mein Kritikpunkt, ich habe das alles auch da, ich habe es getestet, ich wende es gar nicht an, weil ich finde, eine andere Methode ist besser. Also man sieht dann zwar schon das Bild des Körpers, was ja wirklich auch toll ist von der Denkart her, aber es entspricht nicht wirklich der Wahrheit, weil die Dehnbarkeit des weiblichen Gewebes an der Brust ist so unterschiedlich. Ich habe Frauen mit sehr schlaffer, weicher Haut, die sind wirklich so dehnbar. Da reagiert der Körper ganz anders und das entspricht nicht diesem Computerbild. Und ich habe Frauen wieder, die haben so festes Gewebe, da stehen die Brüste von Anfang an ganz anders und ich muss ganz anders aufklären. Ich finde, eine dritte Methode, habe ich entdeckt, ist für mich die zuverlässigste und die plastischste sozusagen. Ich habe Sizer, die im Prinzip von 50 Gramm, 70 Gramm, 100 Gramm bis zu 500 Gramm und mehr durchnummeriert sind. Mhm. Und die legen die Frauen quasi auf ihre Brust auf und können das dann im BH in steigernder Version anprobieren. Und wir legen wirklich, also dokumentieren das auch alles, angenommen 200 Gramm, nein, ist ihr noch zu klein. Mhm. Gut, 250 Gramm, auch noch zu klein. 320 Gramm ist toll. Und dann gehe ich immer noch eine Stufe weiter und sage, bitte sagen Sie mir, was auf keinen Fall geht. Mhm. 400 Gramm zum Beispiel, um Gottes Willen, ist viel zu viel. Und so grenzen wir das auch ein, sodass man sicherstellt, jede Frau wacht auch wirklich auf mit der Größe, mit der sie sich wohlfühlt. Ja, wir alle kennen das in der Schwangerschaft, die Kinder hatten. Da war plötzlich so ein Maß, da sah der Busen toll aus und irgendwann war es alles viel zu viel. Ja, und das muss man unbedingt mit so einer OP verhindern.
Mhm. Ja. Wie muss man sich das vorstellen nach so einer OP, Julia? Es ist jetzt auch kein einfacher Eingriff. Ja. Ich habe auch eine Freundin im Freundeskreis, die das hat machen lassen und die war schon danach erstmal auch außer Gefecht gesetzt, weil es einfach der Schnitt natürlich an der Stelle ist, wenn man sich viel bewegt, das schon erstmal hinderlich ist und auch wehtut. Ne?
Ja, man muss auf jeden Fall aufklären, auch über die Risiken. Mhm. Auf keinen Fall darf man ernst nehmen, wenn im Internet steht, sie können nach 2 Tagen sich wieder normal bewegen oder wir machen den Eingriff ambulant oder das ist im Prinzip im Handumdrehen getan. Mhm. Also erstens, ich finde immer wichtig, man muss eine Drainage legen. Mhm. Dann muss man mindestens eine Nacht stationär sein. Wichtig. Dann sollte man auf jeden Fall 2 Wochen sich körperlich stark schonen. Mhm. Kann also nicht arbeiten. Höchstens in der 2. Woche Homeoffice. Mhm. Ich sage immer, schonen Sie sich und schenken Sie sich bitte diese 1. Woche Erholungszeit. Und Sport und so weiter erst nach 6 Wochen. Mhm. Ja? Die meisten arbeiten bei mir nach 3 Wochen erst. Mhm. Ja? Und dann muss man sich auch gut aufklären, ob das die geeignete Methode ist oder gehen alternative Methoden wie Eigenfettunterspritzung. Will man ein Implantat wirklich haben? Was sind auch die Risiken? Kapselfibrose, Entzündungen, kann sich's verdrehen oder nicht? Mhm. Muss man gerade beim tropfenförmigen Implantat sehr gut die Wahl des Herstellers beachten, weil die glatten Oberflächen, die verdrehen sich doch häufiger. Mhm. Da gibt's so besondere Beschichtungen, die nennen wir Polyurethanbeschichtungen. Die sind gewebsähnlich, die können gar nicht verrutschen. Also da muss man sich wirklich richtig gut aufklären lassen.
Wir machen hier einen kurzen Break, denn ich möchte euch unseren Podcast-Partner Teoxane vorstellen. Teoxane, das ist der Schweizer Experte für innovative Hyaluronsäure, Dermafiller und Wirkstoffkosmetika. Und man kann schon sagen, ja, Teoxane, das ist sowas wie die Königsklasse, wenn es um Hyaluronfiller geht. Täglich werden weltweit über 20.000 Injektionen mit den Fillern von Teoxane durchgeführt. Und das Besondere, nicht nur die Filler, sondern eben auch alle Hautpflegeprodukte von Teoxane basieren auf einer patentierten und fortschrittlichen Form von Hyaluronsäure, die der körpereigenen Hyaluronsäure am nächsten kommt. Also egal, ob ihr euch für eine ästhetische Fillerbehandlung oder die Hautpflegeprodukte entscheidet, das Ergebnis ist eine jugendliche, natürlich strahlende Haut. Damit ihr rausfinden könnt, welche Produkte passen am besten zu mir, könnt ihr den Online-Fragebogen ausfüllen und in nur wenigen Minuten gibt's eine persönliche Beratung für euer individuelles Beauty-Glow-Up. Mit unserem exklusiven Code BUNTEVIP gibt's 15% Rabatt auf alle hochwertigen Kosmetikprodukte im Teoxane Online-Shop und den Link und alle Infos findet ihr in unseren Shownotes. Und jetzt geht es hier weiter. Ein großes Thema mit viel Aufklärungsbedarf, wie du es gerade gesagt hast, Julia, was auch immer heiß diskutiert wird, wo auch, glaube ich, viel gefährliches Halbwissen dabei ist, wie ich immer so gern sage, kann man mit Brustimplantaten stillen? Mhm. Das können wir heute jetzt auch mal endgültig klären.
Gibt es eine Studie auch dazu oder Studien bei Frauen mit und ohne Brustimplantaten? Mhm. Da wurde die Muttermilch untersucht und es wurde dabei eine ganz interessante Erkenntnis kam dabei heraus. Also erstens, wenn man Brustimplantate hat, ist schon mal gut, es tritt nicht in die Muttermilch über. Und die Frauen, die keine Implantate hatten, da wurden nochmal diejenigen untersucht, die Milch getrunken haben, verstärkt. Und man ganz normale Milch aus dem Supermarkt und es wurde festgestellt, dass da also also eher ein erhöhter Spiegel an Silikon in der Muttermilch gefunden wurde. Also es ist nachgewiesen, Brustimplantatträgerinnen können stillen und es tritt nicht in die Milch ein. Ich denke, das ist sehr beruhigend.
Mhm. Und kommt es dabei, Julia, weil das habe ich mal gehört, auch darauf an, wo man das Implantat platziert? Ich habe mal gehört, irgendwie über die Muskeln oder unter die Muskeln.
Also die Implantatlage hat ja diese zwei Möglichkeiten, mhm, aber hat keine Relation zur Art, wie man stillt, mhm, ob man stillen kann oder ob das in die Muttermilch übertritt. Eher der Schnitt ist wichtig, denke ich. Also wenn der Schnitt an der Brustwarze gesetzt wird, das mache ich nicht so gerne, weil da kann es auch zu Vernarbungen kommen und da könnte man sich vorstellen, dass man danach theoretisch nicht mehr gut stillen könnte. Mhm. Das ist eigentlich so das Einzige, was ich beachten würde.
Mhm. Julia, und eine Sache hast du gesagt, ist dir auch noch ganz wichtig. Wir haben ja versucht, jetzt hier mal so einen groben Ritt durch das Thema Brustimplantate zu machen für alle, die sich da ein bisschen Aufklärung auch gewünscht haben. Es gibt jetzt neuerdings so kleine Mikrochips, die mit eingesetzt werden. Was hat es damit auf sich?
Ja, es gibt tatsächlich einen Hersteller, der Brustimplantate anbietet, die auch in Deutschland häufig eingesetzt werden, wo ich eher kritisch dem Ganzen gegenüberstehe. Mhm. Der ist noch gar nicht so lange auf dem deutschen Markt. Der stellt Implantate her, in denen ist ein Mikrochip enthalten. Mhm. Und das Ganze mit der Begründung, dass man ja vielleicht später seinen Implantatpass verliert im Laufe von 10, 20 Jahren. Und man könnte dann mit einem äußeren Tool sozusagen den Chip auslesen und könnte lesen, ja, die Frau hat 325 Gramm tropfenförmig Implantat, mhm, mit der Seriennummer. Ja?
Und dafür laufe ich dann aber 10 Jahre mit so einem Mikrochip.
Und ich muss auch sagen, mhm, ich überblicke ja, Jenny, jetzt schon über 20 Jahre die Sojaölimplantatentwicklung. Dann gab es mal eine Titanbeschichtung. Dann gab es diesen PIP-Skandal, weißt du? Mhm. Und jetzt wieder relativ neu diese Idee mit diesem Mikrochip im Implantat. Also ich sage immer erstmal bitte abwarten. Mhm. Studienlage über viele Jahre prüfen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe einer Radiologin, die einen Kernspinnen betreibt, habe ich ein paar dieser Implantate gegeben. Mhm. Und sie hat sie ins MRT gelegt. Mhm. Und wir haben festgestellt, wenn jetzt eine Frau eine Brustkrebsvorsorge macht mit diesem Implantat, mit einem Mikrochip, dann entsteht ein relativ großer Art schwarzer Fleck. Der ist also ein paar Zentimeter groß um diesen Mikrochip herum, weil das gar nicht richtig diagnostiziert werden kann, ob die Frau vielleicht an der Stelle auch einen Brustkrebs mitunter oder einen Tumor entwickelt. Und ich finde, darauf muss man doch auch hinweisen. Und das ist wichtig. Also ich rate eher ab von solchen Implantaten.
Noch nicht wirklich zu Ende gedacht.
Ja, ich würde das auch eher mal noch die wissenschaftlichen Studien abwarten. Und das dauert ja auch meistens ein paar Jahre, 5 bis 10 Jahre, bis die dann alle auf dem Markt sind, weil wir brauchen Langzeitstudien. Das ist wichtig.
Julia, vielen Dank. Deswegen haben wir dich hier. Auch diese spannende Beauty-Booster-Folge. Vielen Dank.
Ja, danke, Jenny.
Bunte Wickgloss. Beauty-Booster. Beauty-Booster. Mit Jennifer Knebler und Dr. Julia Bergheim.